Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Bevor es mit der Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Überraschung für euch, denn nachdem ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich mir überlegt, dass ich noch einen kleinen Guide für euch schreibe, den ihr komplett kostenlos bekommt, weil wir auch über das Thema Fermentation gesprochen haben und da sind dann eben 3 Fermentationsrezepte, damit ihr ganz easy versteht, wie man Lebensmittel zu Hause selber fermentieren kann. Ihr bekommt den Guide komplett kostenlos, wenn ihr mir einfach auf Instagram eine DM mit dem Wort Darmbakterien schreibt, dann schicke ich euch den zu und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Falls du deine Darmgesundheit verbessern willst, dann ist die Folge auf jeden Fall für dich. Wichtiger Disclaimer aber zu Beginn, weil wie du es schon in der Beschreibung gelesen hast, geht es um das Thema Blähbauch und Verdauungsbeschwerden zum Teil. Das sind hochkomplexe Situationen und können ernste Erkrankungen sein. Also sowas bitte immer medizinisch abklären lassen. Das, was wir jetzt hier besprechen, soll alles nur additiv, also zusätzlich gelten und nicht den Arztbesuch sozusagen ersetzen. Der Fokus der Folge wird darauf liegen, dass wir uns anschauen, wie man eine gute Darmflora entwickeln kann, die sich dann eben auf verschiedene Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens auswirkt. Und dann schauen wir uns im ersten Teil wie immer den theoretischen Part an, was sind Darmbakterien und die Darmflora überhaupt. Und dann wie immer im zweiten Teil im Coaching Corner Segment gehen wir dann in die Praxis und schauen uns an, wie man die Ernährung für einen gesunden Darm optimieren kann. Also jetzt geht's los mit dem ersten Teil, dem theoretischen Part, Darmbakterien und die Darmflora. Also was sind Darmbakterien überhaupt? Ich denke, jeder kennt es so, diese typischen Sprichwörter, die es bei uns in der Gesellschaft gibt, dass irgendwie Entscheidungen aus dem Bauch kommen und so weiter. Also es ist ja auch was viele schon mal bemerkt haben, dass Stress und generell mentale Probleme mit Verdauung oder Bauchschmerzen zusammenhängen. Also man sieht hier auch schon einfach so im eigenen Leben, dass da irgendwie eine Verbindung da ist. Also dass der Magen schon eine zentrale Rolle im Wohlbefinden und der Gesundheit spielt. Und das ist ein super, super spannendes Thema, weil es tatsächlich auch eine Brain-Gut-Axis gibt, also eine Verbindung zwischen Gehirn und Verdauungstrakt. Und das ist ein ganz komplexes Kommunikationssystem. Und da wird auch tatsächlich, also der Darm wird in der Wissenschaft oft so als zweites Gehirn bezeichnet. Und wir wissen auch aus wissenschaftlicher Datenlage, dass es definitiv Auswirkungen auf die Stimmung und das Verhalten gibt. Das heißt, der Darmtrakt spielt eine bedeutende Rolle bei Regulation von Stimmung, Verhalten und auch physiologischen Prozessen. Und was spannend ist, dass die Darmmikrobiota die Stimmung direkt beeinflussen kann. Das heißt, sie beeinflusst auch die Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin und so weiter. Das heißt, da ist tatsächlich eine Verbindung da. Was ganz spannend ist, ja, also diese Brain-Gut-Axis, die wird mit verschiedenen Erkrankungen und Störungen in Verbindung gebracht. Also wenn diese Brain-Gut-Axis nicht optimal verläuft und auch bei Krankheiten wie Reizdarmsyndrom, also IBS, ist nicht ganz klar, ob Stress die Darmbakterien beeinflusst oder andersrum. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, ob Leute, die jetzt hier Erkrankungen oder eben Beschwerden haben, ob der mentale Zustand, wie zum Beispiel Stress oder Depressionen oder Angstzustände, was ja dann alles so ein bisschen den gleichen Mechanismus bedient, ob das die Darmbakterien negativ beeinflusst und den ganzen Magen-Darm-Trakt und dadurch die Symptome entstehen oder ob es andersherum ist. Klar ist aber, dass das Ganze sich gegenseitig beeinflusst. Also es gibt diese Brain-Gut-Axis. Und das ist auch was ich tatsächlich jetzt rein mal anekdotisch, mal abgesehen von wissenschaftlicher Datenlage ganz, ganz, ganz klar berichten kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal in meine Coaching-Erfahrung schaue oder auch so in den Austausch mit Leuten, dass viele, die sehr gestresst sind und auch dazu neigen, sich einfach viel Sorgen zu machen, oft Probleme mit dem Magen haben. Und das kennt ja jeder so aus eigenen Situationen, irgendwie Bauchschmerzen oder sonstiges oder dieses typische, ich habe ein ungutes Gefühl im Magen. Man sieht, dass hier einfach eine Verbindung da ist und das finde ich super spannend. Und man kann es natürlich jetzt negativ sehen und sich denken, ja okay, ist ja total schlecht, dass hier eine Verbindung besteht und dann kann ich ja irgendwie nichts daran ändern. Aber darum geht es ja, dass man versteht, dass diese Achse zusammenwirkt. Und auch wenn noch nicht ganz klar ist, jetzt zum Beispiel bei Symptomen oder Krankheiten wie Reizdarm, was der Anfang ist, so ein bisschen Huhn- und Ei-Problem. Also was fängt an? Fängt es erst mental an und beeinflusst dann den Magen oder fängt der Magen an und das beeinflusst das Mentale? Es ist noch nicht ganz klar, aber da hier ein Zusammenspiel ist, macht es ja so und so Sinn, immer beide Sachen zu optimieren, wenn ich es nicht ganz sicher weiß. Und heute soll es ja darum gehen, wie man die Darmbakterien beeinflusst. Und selbst wenn wir uns nicht ganz sicher sind, in welche Richtung dieser Mechanismus geht, macht es ja trotzdem Sinn, die Darmgesundheit zu optimieren, weil selbst wenn die mentale Situation die Darmflora negativ beeinflusst, würde es ja trotzdem Sinn machen, auch an der mentalen Situation zu arbeiten, aber gleichzeitig auch an dem, was ja negativ beeinflusst wird. Das wäre dann zwar so eine typische Symptombehandlung, aber eine Symptombehandlung ist ja auch immer wichtig in so einem Prozess, auch wenn man dann auf die Ursachensuche geht. Es kann aber auch sein, dass wir in den nächsten Jahren in der Wissenschaft dann sehen, okay, das ist hier tatsächlich die Ursache und es sieht auch ein bisschen danach aus, als wäre es tatsächlich eher diese Richtung. Ich könnte aber vermuten, dass sich tatsächlich einfach beides so ein bisschen beeinflusst gegenseitig und einfach diese Achse zusammenhängt, also dass mentale Situationen die Darmbakterien negativ beeinflussen und andersherum. Das wird sich noch klären, aber es ist ein Fakt, dass hier eine Verbindung besteht und wie gesagt, kennt es auch jeder aus dem eigenen Leben. Also, was sind Darmbakterien überhaupt, damit wir das so ein bisschen klarstellen am Anfang, bevor wir jetzt hier dann auch lange über das Thema sprechen, damit man so ein bisschen eine Grundlage hat, weil das, glaube ich, auch oft falsch verstanden wird. Also, Darmbakterien, die leben im Verdauungstrakt und das ganze Mikrobiom des Darms, das umfasst Viren, Pilze und Darmbakterien. Wir sprechen jetzt aber hauptsächlich über Darmbakterien und diese Darmbakterien haben verschiedene Funktionen. Die spielen eine Rolle bei der Verdauung, Nährstoffaufnahme, beeinflussen die Immunfunktion extremst und führen einfach auch zu einer Aufrechterhaltung der Gesundheit. Also es ist immer und immer deutlicher in der Wissenschaft zu sehen, welchen Einfluss Darmbakterien haben. Und es ist noch nicht ganz klar, wo diese Mechanismen sind, weil das hochkomplex ist und es sogar sein kann, dass man irgendwann versucht, diese Moleküle, die die Darmbakterien produzieren, einfach nur zu reproduzieren und dann würden wir im Endeffekt diese Moleküle zu uns nehmen und die positiven Eigenschaften haben. Aber solche Sachen sind noch Zukunftsmusik, weil das noch zu klären ist. Aber die Darmbakterien und die gesamte Darmmikrobiota, also diese Vielzahl von Bakterienarten, beeinflusst unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit extrem. Und der Grund, wieso wir jetzt auch hier drüber sprechen, ist, weil wir reden jetzt hier im Podcast, muss ich ja ehrlich sagen, nicht so oft über Gesundheit, weil das einfach so ein breites Thema ist und das, was wir machen, sich dann immer indirekt positiv auf die Gesundheit auswirkt. Aber wir sprechen hier auch oft über Wohlbefinden und auch logischerweise dann einen Körperfettanteil, der einem zusagt und der sich auch in einer gesunden Range bewegt. Und auch hier sieht man ganz klar, dass die Darmbakterien scheinbar eine Auswirkung haben. Ist noch nicht zu 100% logischerweise geklärt, was hier der Mechanismus ist und was man hier machen kann. Aber es gibt sehr, sehr spannende Experimente von zum Beispiel Dr. Justin Sonnenburg aus dem Stanford Lab. Das sind natürlich Nagetier-Experimente und ihr wisst, da bin ich jetzt auch nicht so der Freund davon, weil das halt dann nicht immer übertragbar ist auf Menschen. Aber das ist immer der erste Schritt in der Wissenschaft, um dann später in den Tierstudien weiterzugehen auf uns Menschen und dann zu schauen, okay, bewahrheitet sich diese Hypothese oder das, was wir hier festgestellt haben in den Nagetierstudien. Und was man da zum Beispiel gemacht hat, ist, dass man Mäuse genommen hat, die, also so typische Wildmäuse, und hat, also die einen gesunden BMI hatten und hat die mit, also hat denen die Darmbakterien entnommen und die Mäusen gegeben, die absichtlich übergewichtig gemacht wurden. Und hat dadurch ein gesundes Körpergewicht bei den Mäusen erreicht. Und das ist natürlich, also wenn das tatsächlich sich bewahrheiten würde, auch bei uns Menschen, dann wäre das ja der krasseste Hack, das wäre richtig gut, weil dann könnten wir, selbst wenn das vielleicht nicht alle Probleme lösen würde, weil man vermutlich dann trotzdem noch am Verhalten arbeiten muss, weil wir einfach in einer Welt leben, in der ich nicht mir vorstellen kann, dass so ein Swab von Darmbakterien den Unterschied macht, weil einfach die Versuchungen hier zu hoch sind. Also ich denke, man wird nie drum rumkommen, die Ernährung und Aktivität bewusst zu steuern, um ein gesundes Körpergewicht und auch ein gutes Wohlbefinden zu erreichen. Aber wenn Leute, die genetisch bedingt in der heutigen Zeit benachteiligt sind, weil die so einen sparsamen Stoffwechsel haben, ja, das heißt, dass sie mehr Hunger haben und weniger Aktivität von Haus aus, wenn die von sowas profitieren und dann diese anderen Interventionen, also die Gewohnheitsveränderung, bei denen viel leichter umzusetzen ist, dann wäre das ein Riesen-Benefit für ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen sprechen wir auch heute drüber, weil es geht schon auch ums Wohlbefinden, abseits der Gewichtsregulation, aber die, also rein Gesundheit, was wir jetzt besprochen haben, ja, also sowas wie Reizdarm oder Immunsystem und so weiter und auch einfach ein gesundes Körpergefühl, auch wenn hier die Datenlage schon ziemlich eindeutig ist, dass die Darmbakterien einen positiven Einfluss haben, ist das, was wir potenziell in der Wissenschaft aktuell sehen, was wir nicht vernachlässigen sollten. Wir können es noch nicht sicher sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, jeder sollte die Darmbakterien optimieren, der abnehmen will, weil wir können es noch nicht beweisen, aber es wird sich vermutlich in den nächsten Jahren befürworten, dass das Sinn macht. Und deswegen sprechen wir auch heute drüber, weil das sich auf so viele Aspekte auswirkt und einfach einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Und auch wenn es vielleicht manchmal nicht so sexy klingt, das Thema, und vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich glaube nicht für jeden, aber ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass es für viele nicht so ein spannendes Thema ist, glaube ich trotzdem, dass es extrem, extrem wichtig ist. Also diese Darmmikrobiota, die befindet sich hauptsächlich im Dickdarm, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Darmbakterien. Und hier ist auch wichtig zu verstehen, dass die von Person zu Person variieren. Was wir definitiv wissen, ist, dass die bei der Geburt und in den ersten Lebensjahren in den Verdauungstrakt gelangen. Da spielt natürlich die Umgebung, in der eine Person lebt, eine Rolle. Also wenn jetzt eine Person hier in Deutschland zum Beispiel lebt, wo ich jetzt den Podcast aufnehme, hört ja nicht jeder den Podcast aus Deutschland, aber wenn wir uns mal Deutschland betrachten, hat die Person ziemlich sicher ganz andere Darmbakterien als eine Person, die in Japan aufwächst. Und das ist einfach aufgrund der Umgebung, aber auch aufgrund der Ernährung, die man in diesen Ländern zu sich nimmt. Die ist natürlich auch ganz anders. Was man zum Beispiel sieht, ist, dass Menschen, die in Japan leben, wenn die ein bestimmtes Algenblatt in der Ernährung hauptsächlich, also die haben viel so Algenblätter in der Ernährung, die dann auch besser aufnehmen können, weil dadurch, dass die Algenblätter konsumieren, kommt eine Bakterienart mit in den Körper, die diese Algen gut aufspalten kann. Besser. Also aufspalten ist nicht das richtige Wort, aber die gut vorbereiten für die, einfach für die Aufnahme. Ja? Und diese Darmbakterien oder diese Bakterien, die haben wir zum Beispiel in Deutschland nicht, weil wir einfach diese Lebensmittel nicht konsumieren. Und diese Unterschiede sieht man, wenn man dann diese Populationen betrachtet. Das heißt, es gibt Gemeinsamkeiten in den Darmbakterien, aber es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede. Und diese Unterschiede sind auch zu sehen in Personen, die im gleichen Land oder der gleichen Umgebung leben. Da gibt es interessante Twin Studies, wo man sowas sieht, aber generell hat keine Person die exakt gleiche Darmbakterienkultur. Eine starke Überschneidung gibt es zwischen Mutter und Kind. Das kommt aber auch darauf an, was für eine Geburt es war. Also gerade beim Kaiserschnitt, da macht man dann heutzutage meistens so einen Swab und schaut dann, dass da die Darmbakterien übertragen werden, weil das dann eben nicht so optimal ist und dann nicht so eine krasse Überschneidung ist. Aber das wird jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Es wird auf jeden Fall stark beeinflusst von, wie gesagt, der Umgebung, dann natürlich die Geburt, ersten Lebensjahre, Ernährung und auch generell die Exposition gegenüber Mikroorganismen. Das heißt, wenn ihr jetzt in einem super sterilen Lebensfeld lebt, das ja auch in den letzten Jahren immer mehr promotet wurde, was natürlich auch in der Situation, in der wir waren, Sinn gemacht hat. Aber abseits dessen ist es nicht so sinnvoll, extrem überhygienisch zu sein. Besonders nicht dann, wenn man mit der Natur, die jetzt nicht mit Chemikalien belastet ist, also klar, wenn man jetzt auf irgendeinem Feld war und da werden, geht man zum Erdbeeren pflücken und die Erdbeeren sind behandelt, natürlich macht es Sinn, sich danach die Hände zu waschen wegen den Chemikalien. Aber wenn man jetzt irgendwie in der Natur war, mit dem Hund draußen laufen war und ein Stecken geworfen hat und man dann nach Hause geht und man nicht jetzt irgendwie im Einkaufscenter war oder im Supermarkt, dann immer diese extreme Hygiene sich anzueignen, das sehen wir auch, dass es nicht sehr, sehr positiv ist für die Darmbakterien, weil wir nehmen Bakterien generell aus der Umgebung auf und die in der Natur vorkommen, die sind natürlich für unseren Organismus sehr, sehr wertvoll. Das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir Jäger- und Sammlerstämme anschauen und dann unsere Darmbakterien, dann haben die ganz andere und deutlich mehr Darmbakterien. Das liegt an mehreren Sachen, dazu kommen wir später. Aber das liegt auch an der Exposition gegenüber in der Natur vorkommenden Bakterien. Und das Problem ist, wenn wir so ein Ungleichgewicht der Darmmikrobiota haben, also so eine Dysbiose, dann kann es zu verschiedenen Gesundheitsproblemen kommen. Und aus eben diesen ganzen Gründen, die wir gerade genannt haben, ist die Forschung in den letzten Jahren zu Darmbakterien immer intensiver geworden. Und auch ein Thema, was sehr, sehr spannend ist, weil das hochkomplex ist, aber noch nicht so erforscht ist. Und es liegt hauptsächlich daran, dass so eine Sequencing-Technik noch nicht verfügbar war, was das Ganze sehr, sehr schwer messbar gemacht hat. Und die gibt es jetzt, glaube ich, so seit 10, 15 Jahren. Und deswegen kommt jetzt gerade erst sehr, sehr viel Forschung, die auch immer konkreter wird, wo man dann auch immer besser herausfinden kann, okay, welche Darmbakterien sind wichtig, welche Darmbakterien wirken sich auf die und jene Erkrankungen oder Symptome aus. Und es wird jetzt immer konkreter und konkreter. Und da sind wir jetzt gerade erst so mitten, ja, eigentlich in der Forschung als Gesellschaft. Und deswegen sind noch relativ viele Fragen ungeklärt. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass sich aufs Immunsystem auswirkt, auf die Entzündungen, was dann natürlich auch mit dem Immunsystem zusammenhängt, auf die Verdauung und generell einfach auf viele Sachen in der Gesundheit. Und jetzt gehen wir nochmal wirklich konkret in das Thema Auswirkungen an und schauen uns drei Bereiche an, auf die sich Darmbakterien wirklich auswirken. Also Thema Nummer eins ist Sättigung, Kalorienzufuhr und Gewicht. Hier ist es noch nicht so eindeutig. Also wir können noch nicht ganz klar sagen, ja, Darmbakterien wirken sich auf jeden Fall aufs Gewicht, auf die Kalorienzufuhr und die Sättigung aus. Aber in den letzten Jahren gibt es immer mehr Forschung zu dem Thema und man sieht auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen BMI und Darmbakterien. Also umso größere Variation und mehr Darmbakterien, desto besser tendenziell. Aber wir haben hier noch keine Kausalität. Es ist halt hier ein Zusammenhang, den wir sehen. Aber wie gesagt, wir können das noch nicht ganz sicher sagen. Deswegen finde ich, ist es auch immer wichtig, das so zu kommunizieren, weil es geht jetzt hier nicht um irgendwelche hypothetischen Mechanismen, die da sind und die wir in Nagetierstudien sehen. Und dann muss jeder, der abnehmen will, unbedingt die Darmflora optimieren aus diesem Grund. Das würde ich nicht sagen. Ich würde aber sagen, es gibt ganz, ganz viele andere Gründe. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark danach aus. Und ich habe das ja schon lange gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir gerade in diesem Bereich irgendwann sehen, dass es einen wahnsinnig großen Unterschied macht und dass wir das dann auch zu unseren Gunsten nutzen können. Mentale Gesundheit, da haben wir auch ja gerade schon drüber gesprochen, gibt es diese Brain-Gut-Axis, die einfach zeigt, dass hier Stress sich negativ auswirken kann oder andersherum, dass halt eine schlechte Darmflora uns hier ein bisschen anfälliger macht und weil sie auch einfach Auswirkungen auf Neurotransmitter wie Serotonin hat. Und das dritte ist, wo es ja auch im Titel drum ging, ist Blähbauch und Verdauungsprobleme. Gute Darmbakterien können Symptome eines Blähbauchs auf jeden Fall verringern, weil wenn wir diese hohen Populationen an Darmbakterien haben, dann sind wir auch in der Lage, viele Lebensmittel, und dazu kommen wir jetzt gleich im Coaching Corner Segment, wo wir dann wirklich in die Umsetzung kommen. Viele Lebensmittel, die nur Futter für die Darmbakterien sind, die wir als Menschen nicht aufnehmen können ohne Darmbakterien, die haben wir natürlich alle in unserer Ernährung. Und wenn wir nicht darauf vorbereitet sind und die dann mal ab und zu konsumieren und die Darmbakterien, die diese Nährstoffe aufnehmen, natürlich nicht in ausreichender Population vorhanden sind, dann ist es nur ganz logisch, dass wir die gar nicht so gut aufnehmen können und dass das dann zu Verdauungsproblemen führen kann. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, und dazu kommen wir jetzt dann auch mehr im Coaching-Corner-Segment, ist die Stärkung der Darmbarriere und der Schleimhaut im Darm, also der Mucus Layer. Weil das Problem ist, wenn Darmbakterien kein Futter haben, das heißt, wenn die nicht die richtigen Kohlenhydrate bekommen, um sich davon zu ernähren, dann gehen die irgendwann an diese Mucus Layer. Und die ist so ein Schutzschicht von eurem Darm zum restlichen Körper. Und wenn die irgendwann diese Mucus Layer aufessen, dann wird, und das sieht man auch in Studien, dann wird diese Darmschicht immer dünner. Und das kann dann zu Entzündungsproblemen führen und dass wir einfach hier auch Leaky Gut und so weiter, also diese Öffnungen haben und eine Sache, die auf jeden Fall aus gesundheitlicher Sicht zu vermeiden ist. Das heißt, die Darmbakterien zu füttern, ist nicht nur wichtig für die Darmbakterien, sondern ist auch wichtig für eben diese Schleimhaut, damit die geschützt wird, weil die Darmbakterien sich von den Lebensmitteln, die wir zu uns führen, ernähren und eben nicht uns sozusagen selber aufessen. Das klingt jetzt extrem, aber die ernähren sich dann eben von dieser Schleimhaut und wenn die halt Nahrung bekommen, dann gehen die halt nicht so krass an diese Schleimhaut und das sieht man definitiv in Studien, dass diese Schleimhaut dann auch dicker ist da am Magen. So. Deswegen macht es Sinn, wenn man irgendwie Probleme hat mit dem Blähbauch oder Verdauungsprobleme, dass man sich auch mal darauf fokussiert, die Darmbakterien zu erhöhen. Ganz wichtig, wie vorhin gesagt, wenn du da extreme Probleme hast, dann sieh diese Folge jetzt bitte nicht so als Ersatz für einen Weg zum Arzt. Weil auch wenn wir wissen, dass so eine Reduktion von gastrointestinalen Infektionen runtergeht, wenn wir eine bessere Darmflora haben und auch Verdauungsbeschwerden generell geringer sind, heißt es nicht, dass das bei dir jedes Problem lösen wird. Weil vielleicht hast du eine Fructose- oder Laktoseintoleranz oder irgendein anderes medizinisches Problem, das gelöst werden muss. Und deswegen solltest du immer erstmal, besonders bei Verdauungsproblemen, wenn die länger anhaltend sind, dann solltest du die erstmal medizinisch abklären lassen. Und ich finde, da führt dann auch kein Weg vorbei. Wo aber die Darmbakterien helfen können, ist bei der Unterstützung, egal was man hat. Und generell auch, wenn man einfach das vom Wohlbefinden her merkt, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht so extrem, also mein Bauch ist nicht immer super aufgebläht, aber ich merke, meine Verdauung, die ist nicht immer so on point und ich bin auch oft, also aufgebläht zu sein, ist erstmal auch ganz normal. Das ist ganz normal, wenn wir ballaststoffreiche Lebensmittel zu uns nehmen, dass wir da einfach einen leichten, aufgeblähten Magen haben. Aber es sollte halt nicht so extrem sein, dass es die ganze Zeit ein extremes Unwohlsein verursacht. Und das Gleiche bei Verdauungsproblemen. Die sollten eigentlich nicht die ganze Zeit da sein. Wie gesagt, hier bitte erstmal Weg zum Arzt und dann auch absprechen, diese Maßnahmen, die wir jetzt gleich hier im Coaching Corner Segment besprechen, in welcher Geschwindigkeit die durchgeführt werden sollten. Weil es gibt Szenarien, in denen der Darm einfach noch nicht ready ist und in denen der vielleicht so vorgeschädigt ist durch langzeitige Antibiotika-Einnahme oder falsche Ernährung, was auch immer, dass diese Darmbakterien oder generell diese Lebensmittel, die man zu sich nimmt, noch nicht in diesen Mengen konsumiert werden können, in den hohen Mengen, weil die Darmbakterien dafür einfach noch nicht vorhanden sind. Und es dauert, bis sich diese Populationen entwickeln. Deswegen habe ich euch ja schon oft den Tipp gegeben, wenn ihr die Ballaststoffzufuhr erhöht und ihr merkt da irgendwie Probleme, dass ihr sehr, sehr stark aufgebläht seid, dann macht es ein bisschen kontinuierlicher. Weil wenn ihr eine sehr, sehr hohe Ballaststoffzufuhr habt, dann sollte sich irgendwann eben nicht mehr so ein extremer Blähbauch dadurch ergeben, weil die Darmbakterien das Ganze aufspalten können. Aber wenn ihr das natürlich zu schnell macht, kann das sein, dass diese Populationen noch nicht ready sind und es dauert einfach seine Zeit. Wir können das Ganze aber teilweise wirklich stark nach oben pushen. Wir sollten es halt nur langsam machen. Also man sieht zum Beispiel, dass die Hadza so zwischen 120 und 150 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich nehmen. Das ist natürlich mit unserer Ernährung, den Lebensmitteln, die wir hier zur Verfügung haben, fast unmöglich, weil die fast alle so verarbeitet sind und auch so gezüchtet wurden in den letzten Jahrzehnten und Hunderten von Jahren in der Landwirtschaft, dass die natürlich nicht mehr so einen hohen Ballaststoffgehalt haben. Das heißt, dieses Ziel ist für uns einfach total unrealistisch und auch keins, das wir anstreben sollten. Aber zumindest mal zu versuchen, über 20, über 30 Gramm Ballaststoffe zu kommen, macht auf jeden Fall Sinn. Dazu kommen wir jetzt aber gleich nochmal im Coaching Corner Segment. Und der letzte Teil, über den wir jetzt sprechen, den ich aber nur kurz anspreche, sind Darmbakterien und Süßstoffe. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge für euch aufgenommen, Folge 177, die Auswirkungen von Süßstoffen auf Gesundheit und Darmbakterien. Und hier für euch zusammengefasst, falls ihr euch die Folge nicht anhören wollt, es gibt keine wirklichen wissenschaftlichen Daten, die stark darauf hindeuten, dass bei Menschen, ganz wichtig bei Menschen, sich Süßstoffe negativ auf die Darmbakterien auswirken. Man sieht, dass Süßstoffe die Darmbakterien verändern, aber das ist immer so, wenn wir neue Lebensmittel integrieren, dass sich dann die Populationen verändern. Und wir sehen sogar, dass sich teilweise Darmbakterien in der Population erhöhen, wenn wir Süßstoffkonsum einführen, die positive Auswirkungen haben. Also es ist ein bisschen mixed, was wir hier in den Ergebnissen sehen. Es gibt aber auch Studien, die nicht so tolle Ergebnisse zeigen. Und für mich immer ein Hinweis darauf, das ganze Thema ein bisschen konservativer zu sehen und vielleicht nicht 10-mal am Tag Süßstoff zu konsumieren, ist, dass gerade extrem führende Experten wie zum Beispiel Dr. Justin Sonnenburg, der eben das Lab in Stanford hat, der wirklich einer der anerkanntesten Experten auf dem Gebiet ist, ein richtig, richtig guter Wissenschaftler, selbst sagt, dass er von Süßstoffkonsum abrät und ihn selber nicht konsumiert. Er ist jetzt nicht so extrem in den Ausführungen, aber wenn man Interviews mit ihm hört und auch Artikel liest, ist es so, dass er tatsächlich oft, wenn er die Frage gestellt bekommt, nicht so positiv gegenüber Süßstoffen ist. Er bezieht sich aber dabei oft dann auch auf Nagetierstudien und Mechanismen und ist vielleicht auch, was einfach sein Job mit sich hergibt, da ein bisschen extrem. Also ich denke, man sollte jetzt nicht aufgrund seiner Aussagen Süßstoffkonsum komplett vermeiden. Ich denke auch nicht, dass er das empfiehlt. Aber es ist für mich schon ein Hinweis darauf, wenn einer der führenden Experten der Welt selber keine Süßstoffe konsumiert, vielleicht den Konsum nicht zu übertreiben. Aber wie gesagt, ich finde, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil solche Leute oft, die sind ja auch nicht von so einem Confirmation Bias, also die können den auch nicht ignorieren, die sind davon auch nicht aufgehoben. So, und ich denke, dass er da auch einfach, wenn du dich so viel mit dem Thema befasst, dann tust du jede Kleinigkeit, wo sich irgendwas Negatives mal aufgezeigt hat, vielleicht ein bisschen vorsichtiger betrachten. Und ich denke, deswegen sollten wir das nicht unbedingt auf uns selber anwenden. Was aber Sinn macht, ist auch einfach auf die eigene Reaktion zu schauen. Weil das ist das, was wir hier auch schon besprochen haben. Nicht jede Person hat die gleichen Darmbakterien. Und es wirken sich auch nicht alle Darmbakterien, die man dann zu sich nimmt, gleich bei jedem Menschen aus. Das heißt, wenn man selber merkt, dass man durch Süßstoffe oder auch Emulgatoren, damit haben auch manche Leute Probleme, wenn man damit nicht so gut zurechtkommt und man merkt, ey, das für meine Verdauung ist es alles nicht so gut und ich merke das auch am Wohlbefinden, dann konsumiere es weniger. Weil das ist ja, egal was dann die wissenschaftliche Datenlage sagt, das ist ja dann für dich der Hinweis. Und wir müssen ja auch immer bei der wissenschaftlichen Datenlage berücksichtigen, dass wir immer eine individuelle Variabilität haben und dass wir nur von einem Durchschnittsergebnis sprechen. Und manche Menschen, ist auch meine Erfahrung definitiv aus dem Coaching, kommen nicht so gut mit Süßstoffen klar. Andere können es super tolerieren. Ich zum Beispiel, also ich kann Süßstoff so gut tolerieren, da gibt es vermutlich nicht wirklich einen Grund dann für mich, das einzuschränken. Und bei vielen anderen ist es auch so. Aber ich habe Leute erlebt, die vielleicht, klar kann es auch ein Placebo-Effekt sein oder besser gesagt ein Nocebo-Effekt, dass sie dann sagen, ich lasse es weg und mir geht es besser. Aber ich denke schon, dass manche Menschen, gerade wenn die sehr, sehr viel Süßstoff konsumieren, dass sie dann oft Probleme mit der Verdauung bekommen. Und es gibt ja auch noch eine ganz andere Kategorie, Zuckeraustauschstoffe, Erythrit und so weiter. Da haben die meisten Leute Probleme. Und ich würde einfach euch empfehlen, wenn ihr merkt, bei einem bestimmten Lebensmittel, wenn ihr das häufiger konsumiert, ist nicht so gut für eure Verdauung, dann ist es oft auch nicht so gut für die Darmbakterien, weil hier einfach eine Verbindung besteht, muss nicht immer sein. Aber dann reduziert einfach den Konsum dieses Lebensmittels. So, das war's zum theoretischen Part. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen groben Überblick über die Darmmikrobiota bekommen, welche Auswirkungen die hat. Und jetzt gehen wir, und auch warum es Sinn macht, die zu erhöhen oder zu verbessern. Und jetzt gehen wir wirklich in die konkrete Umsetzung ins Coaching Corner Segment und schauen uns an, welche Ernährung man für einen gesunden Darm etablieren sollte. Wir haben ja schon vorhin gelernt, dass die Ernährung unsere Darmbakterien beeinflusst, also wo wir aufwachsen, welche Lebensmittel wir dann zu uns nehmen, natürlich auch die Umgebung, in der wir sind. Aber die können wir oft nicht beeinflussen. Wir leben halt da, wo wir leben. Was wir aber definitiv beeinflussen können, ist, was wir zu uns nehmen. Und das kann man schön unterteilen in zwei verschiedene Arten von Lebensmitteln. Also einmal die Probiotika und die Präbiotika. Und wir schauen uns jetzt eben beide Lebensmittelgruppen an und sprechen dann auch darüber, wie man die in die Ernährung so integrieren kann, dass sie sich positiv auswirken. Also Nummer eins sind die Probiotika. Das sind im Endeffekt lebende Mikroorganismen, hauptsächlich Bakterienstämme. Und die kommen in fermentierten, also nicht sterilisierten Lebensmitteln vor, kommen aber auch teilweise in Supplementen vor. Thema Supplemente, sind die sinnvoll? ist es halt so, dass diese Probiotika mit den Mikroben, die bereits im Darm sind, interagieren. Und deshalb sind die Reaktionen sehr, sehr individuell, weil die Mikrobiota, die ihr habt, die fluktuiert. Die fluktuiert in kurzzeitigen Abständen, aber auch in langfristigen Abständen. Und die ist von Person zu Person individuell. Das heißt, die Wirkung eines Probiotika-Supplements kann auch variieren. Besonders, wenn da nicht so viele Stämme drin sind. Weil dann habt ihr eine sehr isolierte Anzahl von Bakterien, die ihr zu euch nehmt und eben nicht alles Mögliche sozusagen abgedeckt. Wenn ihr aber fermentierte Lebensmittel zu euch nehmt, dann habt ihr eine höhere Variation, weil ihr dadurch mehr Bakterienstämme zu euch nehmt und dann einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es sich auch im Darm etablieren kann und dass es bei euch sich positiv auswirkt. Also das heißt jetzt nicht, dass Supplemente negativ sind, also Probiotika-Supplemente, diese typischen Supplemente, die eben Darmbakterien enthalten. Aber die bessere Wahl sind immer fermentierte Lebensmittel. Und weil eben die Reaktion bei Supplementen so individuell ist, macht es halt hier Sinn, ein bisschen herumzutesten und mal zu schauen, ob man merkt, dass eines der Supplemente einem bei der Verdauung irgendwie hilft. Aber die sind oft sehr, sehr experimentell und variieren auch stark in der Qualität. Und deswegen ist hier immer erste Wahl der Qualität fermentierte Lebensmittel. Darüber sprechen wir jetzt aber dann gleich nochmal. Zweites Thema sind Präbiotika. Und das sind eben Nahrungsbestandteile, die von uns nicht absorbiert und metabolisiert werden. Das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das ist das Futter für die Darmbakterien. Das heißt, wir haben hier zwei Arten. Einmal die Probiotika, das sind wirklich dann Bakterienstämme. Und dann die Präbiotika, im Endeffekt das Futter für diese Bakterienstämme und für die, die schon in unserem Magen-Darm-Trakt vorkommen. Und bei den Präbiotika wird es jetzt kurz ein bisschen kompliziert, aber ihr habt dann gleich das gesamte Bild, um zu verstehen, was dann auch in der Praxis zu tun ist, weil es tatsächlich in der Theorie ein bisschen komplex ist, diese in die Praxis zu bekommen, und das erkläre ich euch gleich wieso. Also wenn wir uns jetzt mal Kohlenhydrate im Darm anschauen, weil das ist im Endeffekt die Nahrung, die potenzielle Nahrung für die Darmbakterien. Dann haben wir einmal die Monosaccharide, das ist im Endeffekt ein Molekül, wird als Zucker deklariert auf dem Nährwertlabel. Und die Disaccharide, das sind zwei Moleküle, wird auch als Zucker auf dem Nährwertlabel deklariert. Kleines Abschweifen, wobei wir auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht haben. Das, was ihr als Haushaltszucker immer seht auf dem Label, ist nicht immer nur Haushaltszucker. Also was als Zucker deklariert wird, ist nicht immer der weiße Zucker, den alle Menschen mit Zucker in Verbindung bringen, sondern auch Laktose oder Fructose. Also alle Mono- und Disaccharide werden als Zucker deklariert. Spielt jetzt aber hier für die Folge erstmal keine so eine große Rolle, weil ihr gleich sehen werdet, dass die eh keine Rolle spielen für die Darmbakterien in einer positiven Art und Weise. Dann haben wir Polysaccharide, und das sind eben mehrere Moleküle, kennt ihr so typisch als komplexe Kohlenhydrate, zum Beispiel Stärke ist eine Art von Polysacchariden, Nudeln, Brot, Kartoffeln, Reis und so weiter. Das wird alles im Darm von uns Menschen aufgenommen, also diese Einfachzucker und diese komplexen Kohlenhydrate. Was ist das Futter also für die Darmbakterien? Weil das Ziel ist, dass wir höhere Populationen der vorhandenen Darmbakterien erreichen durch das Füttern dieser Darmbakterien. Und die Polysaccharide, die komplexe Kohlenhydrate sein können, die können aber auch gleichzeitig Futter für die Darmbakterien sein, sind halt nicht alle Polysaccharide. Das gleiche gilt für Oligosaccharide, das sind 3 bis 10 Moleküle, zum Beispiel in Bohnen, Vollkornfrüchten oder Gemüse, kommen die vor, und die werden meistens nicht absorbiert und dienen den Darmbakterien als Nahrung. Und diese MACs nennt man die in der Wissenschaft, also Microbiota Accessible Carbohydrates. Die wollen wir zu uns nehmen, weil diese MACs sind im Endeffekt das Futter für die Darmbakterien. Jetzt ist aber die Frage, wie kann ich herausfinden, ob das ein Lebensmittel ist, das eben für meine Darmbakterien positiv ist? Und das Problem ist hierbei, dass nicht alle Ballaststoffe als Nahrung für die Darmbakterien zur Verfügung stehen, weil manche Ballaststoffarten verlassen den Darmtrakt direkt. Das heißt nicht, dass man diese Ballaststoffe nicht zu sich nehmen sollte, weil auch die haben positive Auswirkungen auf die Darmgesundheit. Aber es ist jetzt nicht übers Nährwertlabel klar zu definieren, was denn in einem Lebensmittel diese MACs sind oder wie viel von diesen Microbiota Accessible Carbohydrates in einem Lebensmittel drin sind, weil wir haben eben nur die gesamten Ballaststoffe aufgeführt. Und ganz ehrlich, wir haben oft nicht mal die Ballaststoffe deklariert bei manchen Lebensmitteln. Und deswegen gebe ich auch immer die Empfehlung, wenn wir über Darmgesundheit sprechen, raus, einfach nur mehr Ballaststoffe zu konsumieren. Weil wir könnten natürlich versuchen, bei jedem Lebensmittel rauszufinden, wie viel Max hat es. Und dann gibt es vielleicht schon wissenschaftliche Erkenntnisse für das Lebensmittel. Aber es ist nicht immer der Fall. Und dann macht es einfach Sinn, sich nur auf die Ballaststoffe zu konzentrieren. Weil wenn ihr viele Ballaststoffe konsumiert, dann werdet ihr auch davon viele haben, von denen sich die Darmbakterien ernähren können. Und dann haben wir eben den Effekt dieses Futters für die Darmbakterien mitgenommen. Deswegen können wir, wenn wir das jetzt so deklarieren oder uns mal anschauen, auf was macht es denn Sinn zu achten, können wir jetzt nicht sagen, wir können das perfekt isolieren. Was wir halt machen sollten, und das ist ja auch immer meine Empfehlung, ist nicht Zucker zu vermeiden, sondern einfach mehr Ballaststoffe zu integrieren. Weil wenn wir mehr Lebensmittel integrieren, die eben diese Ballaststoffe enthalten, dann nehmen wir automatisch erstens weniger Zucker zu uns und wir geben den Darmbakterien auch genug Futter. Und dieses Einführen von Lebensmitteln ist einfach eine geschicktere Taktik als das Vermeiden von Lebensmitteln. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Also ich zum Beispiel im Alltag versuche nicht Zucker zu vermeiden, sondern ich versuche einfach ballaststoffreicher zu essen. Das ist viel, viel leichter. Und das ist ja heutzutage auf Social Media so ein Trend geworden, alles zuckerarm zu machen und dann zu schauen, oh, da ist kein Zucker und da ist kein Zucker. Aber Zucker ist nicht das Problem, sondern die Abwesenheit von Ballaststoffen ist das Problem. Und es gibt, wie gesagt, auch viele Kohlenhydrate, auch komplexe Kohlenhydrate, die nicht als Zucker deklariert sind, also Stärke zum Beispiel, mit denen können die Darmbakterien auch nichts anfangen. Und wenn man dann eine Ernährung hat, die einfach zuckerfrei ist, aber super viel Stärke hat, dann braucht man auch nicht erwarten, dass man gute Darmbakterien hat, weil dann bringt es einem auch nichts. Also auch wenn jetzt Zucker nicht das Thema der Folge sein soll, Zucker ist definitiv nicht gut für die Darmbakterien, weil dann einfach die Ballaststoffe fehlen. Aber es wäre die leichtere Lösung, Ballaststoffe zu integrieren, als Zucker zu vermeiden, weil nur dadurch, dass ich Zucker vermeide, heißt es nicht immer, dass ich dann Ballaststoffe in meine Ernährung integriere. Jetzt schauen wir uns im letzten Teil vom Coaching Corner Segment an, was für Probiotika-Quellen es gibt. Und dann schauen wir uns auch die Präbiotika-Quellen an, also das Futter für die Bakterienstämme. Jetzt aber erstmal die Probiotika-Quellen, also die Bakterienstämme. Wie schaffen wir es, mehr Bakterienstämme in unseren Körper zu bekommen? Das kriegen wir hauptsächlich hin durch fermentierte Lebensmittel. Also Milchprodukte, Joghurt, Kefir, Sauermilch, Buttermilch, fermentiertes Gemüse, Sauerkraut, Kimchi. Man kann anderes Gemüse einlegen. Es gibt fermentierte Sojaprodukte, Miso benutze ich zum Beispiel sehr, sehr oft. Ist richtig geil zum Kochen. Tempeh kennen viele sicher. Natto habt ihr auch sicherlich schon mal gehört. Und dann gibt es noch andere fermentierte Lebensmittel wie eingelegte Gurken, eingelegte Oliven, fermentierte Soßen und so weiter. Also es gibt viele fermentierte Lebensmittel, die euch Bakterienstämme liefern, weil die eben bei diesem Fermentationsprozess entstehen. Und das ist auch was eigentlich ganz normal in unserer Ernährung ist, weil wenn ihr jetzt mal zurückdenkt in die Jäger- und Sammlerzeit, da haben wir eben oft Lebensmittel konsumiert, die jetzt nicht super frisch und auch nicht steril waren, sondern die lagen vielleicht auch mal länger rum und haben schon den Fermentationsprozess gestartet und dadurch haben wir vermutlich dann viele Darmbakterien aufgenommen. Plus einfach durch Erde war noch an den Lebensmitteln und so weiter. Da haben wir auch dadurch schon Bakterien in unseren Organismus aufgenommen. Deswegen ist auch wichtig, dass wenn ihr solche fermentierten Produkte zu euch nehmt, dass die nicht sterilisiert sind oder ihr die selber macht. Weil dieses Haltbarmachen von Lebensmitteln ist zwar wichtig für unser funktionierendes Ernährungssystem, aber das killt einfach die Bakterien auf diesen Lebensmitteln ab. Deswegen, ich habe ja auch gerade gesagt, fermentierte Lebensmittel, Milchprodukte, Joghurt, Kefir, Sauermilch und so weiter. Wenn ihr jetzt einen Kefir im Supermarkt kauft oder Joghurt, da ist nichts mehr an wirklich relevanten Bakterienstämmen drin. Deswegen halten die Produkte auch so lang. Was ihr machen könnt, ist Nummer 1, selbst fermentieren. habt ihr bei mir vor langer Zeit in der Story öfter mal gesehen. Ich habe eine Zeit lang meinen Joghurt selbst gemacht. Ich bin ehrlich, ich habe es aufgehört. Ich werde es jetzt aber bald wieder anfangen. Ich habe auch mal Kombucha selber fermentiert eine Zeit lang. Ich muss aber sagen, da bin ich weg von, weil es ist so nicht schwierig, aber der Kombucha ist mir so oft kaputt gegangen. Also der hat so oft geschimmelt und ich weiß wirklich nicht, also ich weiß nicht, was der Grund dafür war. Ich habe es immer so ein bisschen auf den Hund von meiner Ex-Freundin geschoben, dass der da irgendwie in die Nähe gekommen ist, so mit seinen, mit irgendwie mit der Schleimhaut oder so, dass er irgendwie das geschafft hat, wobei ich es eigentlich immer so platziert habe, dass er dann irgendwann, habe ich so platziert, dass er nicht mehr hinkommt. Deswegen habe ich da wahrscheinlich einfach nur für meine eigene Unfähigkeit einen Schuldigen gesucht. Aber ich habe wirklich mit Kombucha keine guten Erfahrungen, weil wenn es klappt, ist es cool und es macht auch echt Spaß und vielleicht probiere ich es irgendwann mal wieder. Vielleicht war ich einfach nur irgendwie zu unaufmerksam. Ich habe es aber wirklich super hygienisch gemacht, weil da muss man einfach beim Kombucha ein bisschen mehr aufpassen als bei anderen Sachen. Also ich finde, Kombucha zu fermentieren ist schon ein bisschen so Level Expert. Und deswegen fand ich es schwierig, aber es ist cool, irgendwie so diesen Kombucha-Pilz zu haben und den dann auch zu verdoppeln, so wenn dann ein zweiter wächst. Also es macht eigentlich schon Spaß. Aber es ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Also wenn ihr vielleicht anfangt, was zu fermentieren, dann startet vielleicht nicht mit Kombucha, weil das kann, wie bei mir, ein sehr frustrierendes Erlebnis sein und dann hört ihr vielleicht direkt wieder auf. Was ich am besten finde, ist mal zu starten mit Milchprodukten, weil es einfach super leicht ist, aus meiner Erfahrung, auch von der Hygiene her. Da kann auch in der Regel nicht so viel passieren. Und euch da einfach so ein Joghurt-Kit kauft, gibt's überall. Ich kann euch da auch gern mal in meinen Amazon Storefront das verlinken. Vielleicht denke ich später dran, dann packe ich das da mal rein und packe da auch gleich die Starter-Kits rein. Da habt ihr einmal so einen Joghurt-Zubereiter, dann braucht ihr im Endeffekt nur Milch. Es geht auch mit Pflanzenmilch und dann könnt ihr das ganz easy selber herstellen und dann habt ihr hier wirklich ein super fermentiertes Produkt. Also Joghurt oder Kefir, das funktioniert oft sehr, sehr gut. Auch so selber Gemüse einlegen, das ist auch relativ einfach. Das habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht selber gemacht, aber was ich so gelesen habe, klappt es bei den meisten auch ein bisschen besser. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das selbst zu fermentieren. Was ihr auch machen könnt, ist das Ganze im Reformhaus irgendwie im Bioladen selbst kaufen. Das mache ich zum Beispiel beim Miso, bei der Miso-Paste. Das ist im Endeffekt eine fermentierte Sojapaste, die diesen starken Umami-Geschmack hat, also richtig, richtig geil fürs Kochen. Und die kann man in der Regel easy im Reformhaus kaufen. Die kann man sicherlich auch wahrscheinlich relativ einfach selber machen, könnte ich mir vorstellen, aber ist ja voll der Aufwand. Also da muss man schon Bock drauf haben, das selber zu machen. Ansonsten kann man die wirklich im Reformhaus die meisten Sachen mittlerweile auch gut kaufen, also auch Kimchi. Es gibt auch mittlerweile Online-Händler, die das machen. Also hier gibt es auf jeden Fall Lösungen, selbst wenn man sagt, ich habe keine Zeit oder keine Lust, es selbst zu fermentieren oder man macht eine Kombi, so habe ich es ja auch eine Zeit lang gemacht, ich habe den Joghurt selber gemacht, ein paar andere Sachen selber gekauft. Ich werde es auf jeden Fall wieder häufiger konsumieren, habe ich mir vorgenommen, auch in Vorbereitung auf die Podcast-Folge, weil ich bin ehrlich, fermentierte Lebensmittel haben eigentlich ganz wenig eine Rolle gespielt so im letzten Jahr in meiner Ernährung, weil ich irgendwie dann oft zu faul war und ich habe mir ab und zu mal was gekauft, das habe ich echt gemacht, aber ich will es auch wieder ein bisschen öfter selber fermentieren und auch eine größere Variation an fermentierten Lebensmitteln kaufen. Ich bin jetzt auch bald im März, wobei, wenn ihr die Folge hört, bin ich schon auf Bali, glaube ich, so wie ich die geplant habe. Müsste ich eigentlich schon lange auf Bali sein. Da werde ich auch wieder ein bisschen mehr Kombucha trinken, weil das ist da auch gängiger, dass man den da irgendwo kaufen kann. Ich denke, Kimchi wird es da auch öfter geben. Also ich habe schon vor, das wieder auch öfter meine Ernährung zu integrieren und auch wirklich präsent zu machen, also auch täglich zu konsumieren. Wichtig ist wirklich, ich wiederhole es nochmal, kauft keinen, also ihr könnt Kefir und Joghurt alles im Supermarkt kaufen, mache ich auch, also oder habe ich auch schon gemacht, alles cool. Aber kauft es nicht und fallt da irgendwie drauf rein und denkt dann, dass ihr da was Gutes für eure Darmbakterien macht, weil ihr macht es nicht. Das Zeug ist hochsterilisiert, was nicht schlimm ist, aber wenn wir den Zweck erfüllen wollen, die Darmbakterien zu erhöhen, dann müssen wir das einfach selbst fermentieren oder kaufen von Leuten, die das selbst fermentiert und nicht sterilisiert haben. Die Produkte sind dann logischerweise auch nicht so lange haltbar, ist aber, finde ich, gar nicht so schlimm. Wenn ich den Joghurt selber gemacht habe, ich habe den meistens für 7 bis 10 Tage gemacht und das klappt wunderbar, also dass da mal Schimmel oder so ist, das ist natürlich viel, viel leichter als bei einem sterilisierten Joghurt, aber in der Regel bleibt das Zeug gar nicht so lange im Kühlschrank, weil ihr gar nicht so viel davon auf einmal produziert. Bisschen anders bei eingelegtem Gemüse, das ist deutlich länger haltbar. Aber da schaut euch einfach so ein bisschen im Internet um. Da gibt es ganz, ganz viele Blogs, wo das berichtet wird, wie man das selber macht und wie lange das dann auch hält. Das würde jetzt hier komplett den Rahmen sprengen, wie man das macht. Deswegen schaut euch da einfach ein bisschen im Internet um. Und dann kommen wir noch zum zweiten Teil, ja, was jetzt hier eine Rolle spielt bei den Probiotika-Quellen, sind die Supplemente. Da will ich jetzt aber gar nicht so viel dazu sagen, weil ich vorhin schon was gesagt habe. Die Reaktion ist unterschiedlich und wir wissen eben noch nicht, welche Darmbakterienstämme sich da wirklich positiv auswirken in den einzelnen Supplementen. Deswegen ist es vermutlich am sinnvollsten, das nach einer Antibiotika-Einnahme so ein bisschen als Versicherung zu machen, dass man hier nochmal einen kleinen Boost bekommt oder als einmalige Kur. Eine dauerhafte Einnahme ist wissenschaftlich noch nicht wirklich belegt und spielt natürlich auch immer eine preisliche Rolle, weil in der Regel die Sachen selbst zu fermentieren ist günstiger und hat auch einen besseren oder hat bessere Auswirkungen, weil ihr einfach, wie vorhin schon besprochen, eine größere Variation habt. Und da wissen wir einfach auch aus Studien, dass sich das positiv auswirkt, wenn wir solche fermentierten Produkte zu uns nehmen. Bei den Supplementen, da muss man dann halt immer schauen, okay, welcher Hersteller hat das Supplement hergestellt, was für Bakterienstämme, gibt es dazu wirklich gute Randomized Control Trials? Und das ist so ein bisschen untransparent für die meisten Leute, deswegen würde ich davon nicht abraten, wenn ihr einen lockeren Geldbeutel habt und ihr sagt, ey, die 30 Euro im Monat oder 50, 60, was auch immer, das kostet es ja unterschiedlich, die tun mir gar nicht weh. Und ich nehme das potenziell mal, diese Verbesserung, die vielleicht da ist, mit, dann macht es. Aber wenn ihr sagt, ja, eigentlich muss ich das Geld nicht unbedingt ausgeben, dann würde ich auch sagen, konzentriert euch auf andere Maßnahmen, also fermentierte Lebensmittel und den zweiten Part, zu dem wir jetzt kommen, die Präbiotika-Quellen. So, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie wir mehr Darmbakterien in unser System bekommen, ist natürlich auch wichtig, dass wir darüber sprechen, wie wir diese Darmbakterien füttern, damit die auch hohe Populationen erreichen und dass wir nicht nur eine hohe Variation an Darmbakterien haben, sondern eben auch genug von diesen einzelnen Darmbakterien stämmen. Und da müssen die einfach gefüttert werden. Die brauchen Nahrung. Und das Erste, was ich da sagen will, weil das auch immer mehr so ein Trend ist, dass dann behauptet wird, ja, wir haben hier Inulin drin oder irgendeinen anderen Ballaststoff, also einen isolierten Ballaststoff, das ist gut für die Darmbakterien. So funktioniert es nicht. Ja, die Darmbakterien brauchen eine hohe Variation und es ist nicht die Lösung, einfach nur ein Ballaststoffsupplement zu sich zu nehmen, sondern wir brauchen einfach eine hohe Variation an Präbiotika-Quellen, damit wir auch sicherstellen, dass die Darmbakterienstämme alle gut bedient sind. Das ist aber relativ einfach zu machen, weil ihr das zum größten Teil vermutlich schon selbst macht. Obst, Gemüse, Bohnenlinsen, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, Vollkornprodukte, Quinoa, Vollkornnudeln und so weiter. Ihr wisst ja mittlerweile, gerade wenn ihr den Podcast nicht zum ersten Mal hört, und das machen die meisten, dann wisst ihr, was Ballaststoffquellen sind. Ansonsten einfach noch mal ein bisschen googeln, bisschen mehr aufs Nährwertlabel schauen. Wenn ihr dann irgendwas konsumiert, wo es auf dem Nährwertlabel nicht draufsteht, dann vielleicht das noch mal googeln, gerade wenn ihr das häufiger konsumiert. Und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach schaut, dass ihr so viele Ballaststoffe wie möglich in eure Ernährung integriert. Und hier natürlich immer nach dem Grundsatz gehen, über den wir immer sprechen, Beständigkeit. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, okay, mein Ziel ist 50 Gramm Ballaststoffe, aber ihr konsumiert nur 2000 Kalorien am Tag, dann ist es natürlich schwierig mit den Lebensmitteln, die wir zur Verfügung haben. Und dann ist es vielleicht irgendwann so eine krasse Aufgabe, dass ihr entweder sehr restriktiv in der Ernährung werdet oder dass euch die Aufgabe überfordert und ihr es dann sein lasst. Das heißt, setzt euch hier lieber ein realistisches Ziel. Schaut euch mal eure Ernährung an und schaut vielleicht, ob ihr irgendwo einen Austausch machen könnt. Wenn ihr zum Beispiel merkt, ich esse jeden Tag Reis und Reis hat einfach super wenig Ballaststoffe, so gut wie gar keine, dann euch mal überlegen, okay, will ich wirklich gar keinen Reis mehr essen oder mache ich vielleicht so 50-50, dass ich sage, okay, in Zukunft die Menge an Reis, die ich konsumiere, die entspricht vielleicht 300 Kalorien. Da mache ich es in Zukunft so, dass ich 150 von den Kalorien weiter durch Reis abdecke beim Abendessen. Aber die restlichen 150 Kalorien, die decke ich durch Linsen zum Beispiel ab und vermenge das. Das wäre eine Option. Geht da einfach realistisch vor und schaut, dass ihr euren Ballaststoffgehalt so erhöht, dass ihr es auch wirklich beständig im Alltag umsetzen könnt. Aber dann macht es Sinn, Stück für Stück immer und immer höher zu gehen. Ich habe das auch so gemacht, also ich schaue auch wirklich, dass ich immer und immer mehr Ballaststoffe zu mir nehme. Natürlich bin ich jetzt schon seit einem langen Zeitpunkt in einer Situation, in der ich wirklich einiges an Ballaststoffe zu mir nehme. Also ich habe meistens so zwischen 30 und 45 Gramm pro Tag ohne Probleme. Ist aber auch manchmal ein bisschen höher. Aber ich habe mich da auch ein bisschen rangetastet. Und das würde ich euch auch empfehlen. Und macht es nicht zu restriktiv. Ich habe es halt so gemacht, dass Ballaststoffe immer die Grundlage meiner Mahlzeit ist. Also ich würde jetzt selten mir zu Hause was machen. Das gibt schon auch mal so Tage. Aber ihr wisst es ja, die festen Mahlzeiten, das ist das, was eure Ernährung diktiert. Und die sollten einfach so gestaltet sein, dass sie sich positiv auf eure Sättigung und logischerweise auch auf eure Gesundheit auswirken. Und da ist sich an Ballaststoffquellen zu orientieren immer eine gute Wahl, weil die meistens auch sehr, sehr mikronährstoffreich sind. Und so baue ich halt meine Mahlzeiten auf. Ich schaue auch immer beim Frühstück so, dass es, mein Frühstück hat meistens schon so um die 15 bis 20 Gramm Ballaststoffe. Also nur die erste Mahlzeit so. Und das könnt ihr auch so hinbekommen, dass schon die erste Mahlzeit 10 bis 15 Gramm abdeckt. Und dann schaut einfach, dass ihr das wirklich nach oben bekommt. Als gute Orientierung ist, dass ihr sagt, irgendwo so zwischen 10 und 15 Gramm pro 1000 Kalorien, weil das natürlich auch von eurer Körpergröße und der gesamten Kalorienzufuhr abhängt. Das ist auch logisch, dass jetzt ein Mann, der 100 Kilo wiegt, mehr Ballaststoffe braucht als eine Frau, die zum Beispiel 70, 60 oder vielleicht auch nur 50 Kilo wiegt. Oder dass eine Frau, die 90 Kilo wiegt und auch größer ist, mehr Ballaststoffe braucht als ein Mann, der klein ist und irgendwie 70 Kilo wiegt. Ihr versteht, was ich meine. Ja, also ein größerer Körper braucht logischerweise dann auch mehr Ballaststoffe in der Regel, weil der Verdauungstrakt größer ist und. Also orientiert euch schon auch ein bisschen daran. 10 bis 15 Gramm ist mal so ein guter Anhaltswert, aber schaut schon mal, ob ihr das vielleicht langsam erhöhen könnt und ob ihr dann auch positive Auswirkungen bemerkt auf Sättigung, Wohlbefinden, Verdauung und so weiter. Ja, also hier wirklich sich ein bisschen rantasten und dann die vorher aufgelisteten Ballaststoffquellen nutzen, weil wir können eben diese MAX, diese Microbiota Accessible Carbohydrates nicht aus dem Nährwertlabel rauslesen und das wäre auch Overkill meiner Meinung nach, weil alle Ballaststoffarten sinnvoll sind und deswegen solltet ihr einfach Ballaststoffe zu euch nehmen, um die Bakterien zu füttern. Also Fazit vom Coaching Corner Segment, was hat Einfluss auf die Darmbakterien? Die Geburt, Thema schon vorbei, könnt ihr nicht mehr beeinflussen, ja, wird aber einfach einen Einfluss auf euer restliches Leben haben und das ist schon passiert. Deswegen der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt, aber ihr könnt es eh nicht mehr ändern. Zweiter Punkt, Ernährung. Nummer 1, fermentierte Lebensmittel. Und Nummer 2, diese MAC-Lebensmittel, eben bestimmte Ballaststoffarten. Und weil wir das nicht isolieren können aus dem Nährwertlabel, nehmen wir alle Ballaststoffarten in die Ernährung mit rein, damit wir einfach auch diese Microbiota Accessible Carbohydrates abdecken. Das sind die zwei Sachen. Fermentierte Lebensmittel sind die Bakterien und die Ballaststoffe sind das Futter für die Darmbakterien. Und das dritte ist der Lifestyle, das heißt die Exposition gegenüber Umweltmikroben. Und hier nochmal Stichwort Achtung, extreme Hygiene. Wenn jetzt irgendwie in der Natur wart und dann nicht Chemikalien oder anderen Keimen ausgesetzt seid, die ihr vermeiden wollt, dann macht es vielleicht Sinn, sich nicht immer extrem die Hände zu waschen und alles hypersensibel oder einfach hyper zu reinigen. Das heißt nicht, dass es irgendwie gefährlich ist. Das sollten wir natürlich in der Zeit, in der zum Beispiel jetzt im Winter, ja, wenn einfach die Krankheitsraten höher sind und wenn Viren unterwegs sind, natürlich, dann sollten wir eine hohe Hygiene behalten. Aber wenn man jetzt nicht irgendwie mit anderen Menschen, die vielleicht Keime in sich tragen, Kontakt hatte oder in irgendeinem Umfeld war, wo sich viele Keime sammeln, sondern wenn man einfach nur in der Natur draußen war und da auch keine Chemikalien sind, dann macht es Sinn, vielleicht nicht immer so überhygienisch zu sein, weil wir einfach. Der Grund dafür, dass wir auch so wenig Darmbakterien haben, ist eben auch diese fehlende Exposition zu Umweltmikroben. Was man natürlich auch machen kann, ist irgendeinen kleinen Garten zu Hause, haben jetzt vielleicht nicht alle die Möglichkeit dazu, wenn man in einer Wohnung lebt, dann kann man irgendwie einen Indoor-Kräutergarten machen oder auf dem Fensterbrett so ein kleines Gewächshaus bauen, dass man hier einfach ein bisschen mit Kontakt mit Bakterien, die in Pflanzen und der Erde vorkommen, hat. Das macht auf jeden Fall Sinn, also diese Exposition auch zu erhöhen. Dann zweiter Punkt beim Thema Lifestyle ist Stress und mentale Probleme. Nochmal hier Hinweis auf die Brain-Gut-Axis. Und was wir auch wissen, dass regelmäßige Bewegung, haben wir jetzt hier noch gar nicht besprochen, ich wollte es aber der Vollständigkeit halber reinnehmen, eine Rolle spielt. Wir haben ja keine kausalen Studien, viel Nagetierstudien, aber es ist ein möglicher Mechanismus da. Aber ich denke, regelmäßige Bewegung habt ihr eher als Ziel, dass es in eurem Alltag mit drin ist. Also Fazit zur gesamten Folge. Weil es jetzt auch im Titel war, will ich es jetzt hier nochmal reinnehmen. B Blähbauch- und Verdauungsbeschwerden, die sind hochkomplex und das können ernste Erkrankungen sein. Deswegen bitte immer medizinisch abklären lassen. Aber aufgrund der anderen genannten positiven Auswirkungen auf Gesundheit, Wohlbefinden, Körperzusammensetzung, Immunsystem gehört zur Gesundheit dazu, macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir hohe Populationen und eine hohe Variation an Darmbakterien haben. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr versucht, das in eure Ernährung zu integrieren und dass ihr auch mal beobachtet, wie sich das auf eure Gesundheit und auf euer Wohlbefinden, weil im Wohlbefinden merkt man es meistens, direkt auswirkt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war zwar jetzt ein bisschen anderes Thema als sonst, weil wir wenig so auf direkte körperliche Auswirkungen gegangen sind und die Forschung ja wirklich noch so in den Kinderschuhen steckt. Aber ich denke, dass es euch trotzdem, weil wir ja hier auch wirklich oft über Wohlbefinden sprechen und das für mich auch ein wichtiges Thema ist, weil alles im Endeffekt, was wir hier machen, das Ergebnis daraus ist ja ein erhöhtes Wohlbefinden. Also sei das jetzt körperlich oder auch gesundheitlich. Und da spielt eine gute Darmflora auf jeden Fall eine Rolle und sollte nicht vernachlässigt werden. Falls ihr denkt, dass irgendjemand von der Folge profitiert, dann freue ich mich natürlich immer, wenn ihr die Folge mit den Leuten teilt, sei es jetzt auf Social Media oder per WhatsApp. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dass ihr das dann auch macht und bewertet. Das hilft dem Podcast extrem zu wachsen. Gibt fast keine anderen Möglichkeiten, sonst werden Podcasts auf den Plattformen in der Regel fast nie vorgeschlagen. Deswegen, da helft ihr mir auf jeden Fall weiter. Und dann freue ich mich, wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid und sagt, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.